Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, Sie laden uns immer als Professoren ein, dankenswerterweise, obwohl Sie es mit uns ja schwer haben. Denn als Professoren streben wir immer nach den reinen und besten Lösungen. Die kann die Politik nie liefern und deshalb bemäkeln wir es dann. Das tue ich jetzt natürlich auch, weil ich Professor bin, aber vorausgeschickt möchte ich Sie ausdrücklich mal loben für das, was hier vorgelegt wurde. Das ist wesentlich mehr, als ich mir persönlich erwartet hatte, nachdem damals die Föderalismuskommission ihre Arbeit einstellte. Es ist sehr gut und ich achte auch ausdrücklich Ihre Standhaftigkeit gegenüber den Verbänden. Ich habe ja als stimmrechtsloses Mitglied der Föderalismuskommission mehrere Kilogramm von Verbänden geschickt bekommen, wo jeder Interessenverband argumentierte, Bundesrecht ist gutes Recht und Landesrecht ist schlechtes Recht und alles muss zentral bleiben. Ich habe erst im Laufe dieser Arbeit verstanden, was eigentlich die Ratio dieses Verhaltens ist. Ein Verband, der hier in Berlin gut sitzt, der hat einfach Angst davor, jetzt in die Fläche zu gehen und 16 Landesparlamente bearbeiten zu müssen, wenn die Länder in manchen Fällen etwas mehr Kompetenzen erhalten. Aber das ist ein durchsichtiger Grund. Und gerade als Mitglied einer Hochschule finde ich diese Änderungen beim Hochschulbau, die viele blauäugige Fachkollegen für falsch halten, die finde ich ausdrücklich richtig. Ich habe nicht Angst davor, dass die Länder den Hochschulbau jetzt sterben lassen. Und ich glaube, man muss einfach mal den Effizienzgewinn, der sich durch Abschaffung dieser 5-Jahrespläne im Hochschulbau ergibt, ausdrücklich würdigen. Ich glaube, als Mitglied einer Hochschule, hier liegt eine Verbesserung vor. Dies vorausgeschickt möchte ich zu 3 Punkten, Einzelpunkten etwas sagen. Ohne eine Spielregel zu verletzen, denn es wurde uns aufgegeben, 5 bis 10 Minuten zu sprechen, Herr Kollege Bergholt. Und es wurde gesagt, ein kurzes Statement. Das kann auch etwas Inhaltliches sein. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der, zu dem die meisten Sachverständigen sich geäußert haben. Artikel 104a Absatz 4 Grundgesetz, das ist das wichtigste Element. Und so, wie es hier drin steht, im Zusammenhang mit den Änderungen vorne bei 84 und 85, halte ich es für gut. Man muss einfach sehen, ohne dieses Zustimmungserfordernis hätten die Länder diese Reform nicht mitgetragen. Das ist, glaube ich, ganz klar zu verstehen. Und für den Bund, wenn man es recht bedenkt, ergibt sich doch auch ein beträchtlicher Vorteil. Der Bund kann das Zustimmungserfordernis umgehen, indem er die Regelung so ausgestaltet, dass sie nicht zu Mehrkosten bei den Ländern führt. Das ist übrigens auch ein sehr zeitgemäßes Vorgehen, würde ich sagen. In den letzten Jahrzehnten waren Neuregelungen oft mit Draufsatteln und Mehrkosten verbunden. Indem der Bund kostenneutrale Lösungen in diesem Bereich findet, umgeht er das Zustimmungserfordernis. Insofern finde ich diese Regelung ausgewogen. Ich finde es auch richtig, dass das Wort erheblich gestrichen wurde. In der Einladung steht ja noch etwas von erheblichen Kostenfolgen, die die Zustimmungspflicht auslösen, im Gesetzestext nicht mehr. Das halte ich für richtig, denn ein unbestimmter Rechtsbegriff dieses Kalibers hätte uns wahrscheinlich erst mehrere Jahre beschäftigt, bis dann das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, wo erheblich anfängt. Der zweite spezielle Punkt betrifft Artikel 104b und dieses ist der enttäuschendste Reformteil. Der Artikel 104b, der ist der enttäuschendste. Herr Kollege Meyer hat da schon einiges zu gesagt und Herr Kollege Wieland hat darauf hingewiesen, dass hier mit Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eine keynesianische Vorstellung zugrunde liegt. Da muss ich Keynes in Schutz nehmen. Keynes hätte sicherlich nicht vorgeschlagen, dass man eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts durch punktuelle Finanzhilfen, also Kooperation von Bund und einem Land im Sinne örtlicher Baumaßnahmen behebt. Also da war Keynes erheblich klüger. Insofern ist das noch nicht mal ein keynesianisches Verständnis. Es ist enttäuschend, dass Sie sich entgegen den Äußerungen der meisten Sachverständigen nicht durchgerungen haben, diesen eigentlich gefährlichsten und auch demokratiefernsten Teil der Mischfinanzierung etwas zurückzustutzen. Denn diese Finanzhilfen, das sind ja Maßnahmen, die ohne Einfluss von Ihnen als Parlamentariern des Bundes oder der Länder und auch weitgehend, das sage ich jetzt mal provokant dazu, weitgehend ohne Einfluss der Regierungen laufen. Also sie laufen eigentlich vollkommen autonom, gesteuert von den bereits erwähnten Fachbruderschaften. Und Sie scheinen das, meine Damen und Herren, auch so zu sehen. Denn Sie haben folgenden Artikel 104b Absatz 3 vorgeschlagen, bei dem ich wirklich anregen würde, ihn zu streichen, weil er erstens wirkungslos ist und zweitens eine Art unfreiwillige Komik enthält, die einer Verfassung nicht würdig ist. Dieser Artikel lautet zu den Finanzhilfen: Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung der Maßnahmen zu unterrichten. Nun kennen wir ja Unterrichtungspflichten. Meist sind sie so ausgestaltet, dass die Regierung das Parlament unterrichtet, weil die Regierung den Informationsvorsprung hat. Hier sollen Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat unterrichtet werden. Und in dieser Passivkonstruktion steht überhaupt nicht dabei, von wem. Von wem denn? Wer ist denn nicht Bundestag, nicht Bundesrat, nicht Bundesregierung und über das informiert, was hier vorgeht? Das ist doch nicht Fritzchen auf der Straße, sondern dieser Satz scheint doch auszudrücken, dass selbst die Bundesregierung nicht mehr durchschaut, was in diesen mehreren hundert Fachbruderschaften da eigentlich ausgekungelt wird. Ich würde zumindest diesen Absatz 3, der doch selbstverständlich ist, streichen. Er offenbart ein schlechtes Gewissen. Vielleicht wird man hier ja im Rahmen der Föderalismusreform 2 etwas verbessern können. Meine letzte Bemerkung bezieht sich auf den Artikel 143c. Im Artikel 143c haben Sie festgeschrieben, welche Kompensationen die Länder dafür bekommen, dass sie sich aus dem Hochschulbau zurückziehen. Insgesamt erscheint mir das so, wie es hier angelegt ist, mit der Befristung auch richtig. Aber es erscheint mir nicht richtig, der Artikel 143c Absatz 2 Nummer 1. Dort legen Sie nämlich fest, nach welchem Schlüssel sich die Kompensation der einzelnen Länder richtet. Also wie sich das, was Bund auf die Ländergesamtheit, an die Ländergesamtheit zahlt, wie sich das auf die einzelnen Länder verteilt. Und der Schlüssel sind die Anteile des Landes im Jahr 2000 bis 2003. Dadurch zahlt der Bund jetzt sehr langfristig, wahrscheinlich ja auch über 2013 hinaus, Kompensationen an die Länder, die nach einem historischen Zufall sich bemessen, nämlich nach dem Anteil des Landes in diesem kurzen Zeitraum 2000 bis 2003. Mir erschiene es wesentlich besser, im Sinne von effizienter und gerechter, wenn Sie als Schlüssel die Bevölkerung nehmen würden. Das, was hier steht, ist im Grunde studentenwanderungsinduzierend, ja. Also wenn Sie jetzt über 15 Jahre vielleicht nicht den Ländern etwas gemäß ihrer Bevölkerung geben, sondern nach einem Zufallsschlüssel, dann lösen Sie im Grunde unfreiwillige studentische Wanderungen aus in Richtung der Länder, die von diesem Schlüssel profitieren. Meines Erachtens würde es die Zustimmung zum Gesamtprojekt doch nicht gefährden, wenn man hier einen effizienteren Schlüssel vorsehen würde. Soweit meine Einzelbemerkung. Mein letzter Satz bezieht sich auf die Föderalismusreform 2, bei der ich hoffe, Herr Kollege Meyer, die noch vor meiner Emeritierung zu erleben, also weit früher als im Jahr 2019. Die wesentlichen Punkte, die dort gelöst werden müssten, wären meines Erachtens der nationale Stabilitätspakt, der so noch nicht richtig gelungen ist, der Länderfinanzausgleich und, man muss das auch offen aussprechen, eine Neugliederung des Bundesgebiets. Vielen Dank.